Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 11 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Heute dreht sich unser Podcast ums Hören, um Hörbücher. Wir erfahren, ob wir bald alle neu erscheinenden Bücher in Deutschland hören können, ob das neue EPUB-3-Format die Welt der Hörbücher revolutionieren wird. Dabei geht es auch um EU-Gesetze und was Menschen mit Seheinschränkungen davon haben. Unser Gast ist Direktor des DZB Lesen, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, Professor am Institut für Kommunikation und Medienwissenschaft in Leipzig und der Mann ist Informatiker. Er hat 1998 software-ergonomische Aspekte der Studierumgebung blinder Menschen bearbeitet und ist promoviert worden. Okay, wie passt das alles zusammen mit Hören, Lesen und Literatur? Das werden wir in den nächsten rund 30 Minuten klären.
Herzlichen Dank für diese wunderbare Vorstellung.
Doch zunächst einmal ein herzliches Willkommen nach Leipzig zu Professor Thomas Kalisch. Hallo, hallo.
Ganz herzlichen Dank und auch ein herzliches Hallo an die Hörerinnen und Hörer.
Ja. Ich würde gern so kurz vor der Wahl nochmal abseits off-topic, wie man neudeutsch sagt, außerhalb des Themas nochmal nachfragen. Sind in Leipzig eigentlich schon die barrierefreien Wahlunterlagen eingetroffen?
Bei mir noch nicht, aber hoffentlich kommen sie bald.
Ah, bei mir nämlich auch noch nicht. Und bei uns ist auch Poststreik. Also ich bin jetzt schon ein bisschen nervös. Ja.
Kann ich verstehen.
Okay, und ein genauso herzliches Hallo geht in die Nähe von Düsseldorf nach Büttgen zu meinem Partner beim Podcast, Emanuel Stadler. Hallo Emanuel, hast du schon deine Unterlagen?
Nein, ich habe sie noch nicht. Hallo Thomas, hallo Herr Professor Kalisch. Nein, ich habe sie noch nicht und ich warte gespannt drauf, weil ich war eigentlich sehr zügig online bestellen der Briefwahlunterlagen, aber sie sind eben noch nicht da. Okay. Aber man hat ja bis 18 Uhr vor dem Wahltag die Gelegenheit, die Dinge abzugeben. Also insofern bin ich noch nicht ganz nervös.
Okay. Gut, mein Name ist Thomas Golka und erläutere Ihnen kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie heute erwartet. Am Anfang wollen wir wissen, wer ist Thomas Kalisch? Dann wollen wir ergründen, was das DZB Lesen in Leipzig ist und tut. Und im dritten Teil geht es um ein EU-Gesetz, EAA, und seine Folgen für uns als Menschen mit Seheinschränkungen. Und dann geht es außerdem noch ums barrierefreie EPUB-3-Format. Doch jetzt zu unserem Gast, der auch Mitglied im Präsidium des DBSV ist, starten wir mit der Fahrstuhlvorstellung, in der Sie, Herr Professor Kalisch, sich selbst vorstellen. Sie haben dafür die Länge einer durchschnittlichen Fahrstuhlfahrt, also zwischen 60 und 90 Sekunden, ab jetzt.
Hallo, mein Name ist Thomas Kalisch. Ich bin Direktor des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen. Ich bin selbst blind, ich bin 62 Jahre alt und Informatiker. Ich arbeite seit vielen Jahren inzwischen hier in Leipzig, habe promoviert in Dresden im Bereich der Unterstützung für Studierende mit blinde und sehbehinderte Studierende. Genau, ich komme aus dem Spreewald, lebe schon seit ganz, ganz vielen Jahren in Leipzig und vorher in Dresden. Also ich habe viel sächsische Erfahrung gesammelt. Es macht mir großen Spaß, hier in diesem Institut zu arbeiten. Wir machen Lehrveranstaltungen an der Universität in Leipzig zum Thema barrierefreie Mediengestaltung und. Am Ende ist es, glaube ich, wichtig, im Gespräch noch mal ein bisschen darzustellen, um welche inhaltlichen Themen es im DZB Lesen geht und natürlich auch, das wurde ja erwähnt, bei den neuen anstehenden Änderungen, die jetzt da bei uns ins Haus stehen.
Dankeschön. Wir haben für alle unsere Gäste am Anfang so eine Standardfrage. Was hat Sie mit dem heutigen Thema, also in unserem Falle mit EPUB 3 und barrierefreien Büchern, in den letzten Tagen besonders beschäftigt?
In den letzten Tagen, also es ist ganz schwierig zu sagen, weil es ist eigentlich immer das Thema, was wir hier befassen gerade, weil das natürlich ein sehr spannendes Thema ist, wo wir uns mit neuen Themen beschäftigen. Wir sind dabei, das umzusetzen, nicht nur in Leipzig, sondern auch in Marburg. Gemeinsam mit der Studienanstalt, mit der Blister Marburg arbeiten wir ja da zusammen unter dem Dach von Medibus, dieser Organisation, wo alle Bibliotheken für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen gemeinsam ihre Literatur unter ein Dach vereinigen. Und das Format DESI dürfte in dieser Runde hier bekannt sein. Und das ist natürlich für uns das wichtige Format. Und es kommt jetzt eben dazu EPUB 3 und da auch eine Braille-Version, die zukünftig dann auch entstehen wird. Also das ist ein spannendes Feld, wo wir jeden Tag mit zu tun haben.
Okay. Ja, und jetzt übernimmt Emanuel. Er betrachtet mit unserem Gast zusammen das DZB Lesen und seine Aufgaben. Emanuel, bitte.
Ja, danke, Thomas. Ganz profan die Frage an Sie, Professor Kalisch. Was ist das DZB Lesen?
Ja, traditionell gestartet 1894 die Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Und das hat damals auch natürlich den Anspruch gehabt, Braille-Literatur herzustellen. 1894 ging das ja noch nicht anders, da gab es ja noch keine Hörbücher. Und so wurden Musiknotenzeitschriften und Bücher schon eben seit über 130 Jahren hier in diesem Haus in Leipzig produziert. Und jetzt kamen die Hörbücher in 1950er Jahre dazu, die Reliefs, die tastbaren Abbildungen und die ganzen digitalen Themen, die so Mitte, Ende der 90er Jahren dann natürlich hier en vogue wurden. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, gemerkt haben, auch aufgrund neuer urheberrechtlicher Regelungen, wir sind jetzt nicht mehr die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, weil wir sind sächsische Einrichtung, liefern zwar nach ganz Deutschland, sind aber auch nicht die Zentrale, weil wir arbeiten ja mit Medibus, mit anderen Bibliotheken zusammen. Und vor allem sind wir nicht nur eine Einrichtung für blinde Menschen, sondern für Sehbehinderte, für Blinde, aber auch für lesebehinderte Menschen. Kann ich gerne länger noch was dazu ausführen, was bedeutet Lesebehinderung? Und deshalb haben wir uns umbenannt und haben 2019 gesagt, wir möchten das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen werden. Und ich glaube, damit haben wir uns selber ein gutes Geschenk gemacht, weil jetzt wir damit einfach auch breiter aufgestellt sind. Auch vom Namen her kann man das besser einordnen.
Ja, vielen Dank. Wenn Sie sich vorstellen, dass man als älterer Mensch vor allen Dingen altersbedingt dann auch unter einer Sehbehinderung leidet, vielleicht sogar erblindet, wie kann ich Ihre Leistungen, Ihre Bücher in insbesondere Audioform, wie komme ich da als normaler Mensch heran? Welche Voraussetzungen muss ich dazu erfüllen? Und in welcher Form können Sie mir dann die Bücher bereitstellen?
Genau, wir haben ein breites Spektrum, was ich gerade natürlich auch für ältere Menschen, viele unserer Nutzerinnen und Nutzer sind ältere Menschen, und wir haben den Bereich Hörbuch, das DESI-Format. Da will ich mal drauf eingehen und dann komme ich noch auch mal zu einem anderen Thema, nämlich Großdruck. Das DESI-Format dürfte bekannt sein in der Runde. Es ist eine Möglichkeit des strukturierten Hörens. Man kann also auch wie in Zeitschriften zum Beispiel blättern oder im Roman auch mal von Kapitel zu Kapitel sich bewegen. Gerade auf der CD-ROM war das dann schon auch eine Revolution. Jetzt vor 10 Jahren, als wir das dann gemeinsam quasi eingeführt haben in Deutschland, dieses Format. Es ist ja ein weltweiter Standard. Man kann diese Hörbücher wunderbar auf CD abspielen, auf diesen DESI-Abspielgeräten. Wir haben im DZB Lesen einen eigenen DESI-Leser, eine Software entwickelt, die man kostenfrei nutzen kann. Unser gesamter Service ist in dem Bereich auch kostenfrei. Die Voraussetzung, die ich erfüllen muss, ist, dass ich mir von meinem Arzt eine Bescheinigung geben lasse, Patient kann gedruckten Text nicht oder nur eingeschränkt lesen. Das reicht im Grunde genommen aus, diese Bestätigung. Dann kann man bei uns kostenfrei sich anmelden. Da gibt es Telefonnummern oder man schreibt eine Mail an bibliothek@dzblesen.de. Und dann ist es kostenfrei möglich, unsere Hörbuchangebote zu nutzen. Dazu möchte ich natürlich sagen, es gibt inzwischen nicht nur die CD-ROM, sondern es gibt eine sehr schicke App, die auf Android und auf Smart, also auf iPhone oder iOS-Geräten läuft. Wird sehr gerne benutzt. Wir haben schon über die Hälfte unserer Anwender sind inzwischen im Download-Bereich unterwegs und kriegen gar keine CDs mehr. Und wir haben einen Alexa-Skill gebaut, der es ermöglicht macht, auf Kommando seine Hörbücher abzuspielen, im Katalog zu blättern. Und das funktioniert eigentlich auch ziemlich zuverlässig. Wir haben Nutzer, die sind 90 Jahre alt und kommen mit diesem System, Sprachsystem, Assistenzsystem, sehr gut zurecht.
Ja, sehr toll. In dem Zusammenhang habe ich nochmal die Frage, Sie sind ja nicht die einzige Bibliothek in Deutschland. Gibt es, und Sie haben dieses Medibus
Ja.
erwähnt, als offensichtlich anscheinend eine Kooperationsorganisation der Bibliotheken. Gibt es da nun unterschiedliche Schwerpunkte, die die einzelnen haben? Also Leipzig macht das, Marburg, die Blister konzentriert sich auf andere Schwerpunkte oder andere Leistungen. Gibt es da eine Arbeitsteilung oder
Na,
eine
vordergründig.
Bündelung von Kräften?
Ja, vordergründig gibt es diese, also gibt es die Unterscheidung jetzt nicht. Es ist so, dass die Blister zum Beispiel aufgrund der Nähe dort zu der Schule und so natürlich dort viele Beziehungen hat und dort eher dann auch Angebote in dem Bereich dort untersetzt. Wir sind ja eine ganze Reihe von Bibliotheken, die da zusammenarbeiten und es ist nicht so, dass die einen jetzt nur Sachbücher machen, nur die anderen nur Romane, die dritten nur, weiß ich nicht, Kochbücher oder Zeitschriften. ATZ werden Sie kennen, gehören dazu in Münster und die Hörbücherei. Und wichtig ist, und das macht das Dach Medibus so aus, dass wir einen zentralen Katalog haben. Das heißt, jeder, der in unseren Häusern Hörbücher einspricht, die werden quasi in diesem Katalog gesammelt. Das heißt, wenn wir einen Roman aufsprechen von jemandem, dann wird der andere den anderen Bibliotheken zur Verfügung gestellt, wenn er aufgesprochen ist, und kann dann also auch von allen ausgeliehen werden. Und er wird vor allem auch nicht doppelt produziert, was natürlich sehr wichtig ist, diese Doppelproduktion zu vermeiden. Genau.
Ja, super. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas.
Entschuldigung, ich will noch eine Sache erwähnen. Wir hatten ja über Hörbücher gesprochen, aber wir haben jetzt auch seit 3 Jahren wieder einen neuen Service ins Leben gerufen. Wir stellen Großdruckbücher her. Das haben wir jetzt an die 700 Werke in den letzten Jahren übertragen. Und das ist, glaube ich, auch für Menschen mit Sehbehinderungen auch eine schöne Sache. Diese Bücher kann man bei uns auch kostenfrei ausleihen.
Ja, das ist sehr schön. Ganz herzlich vielen Dank. Gerade also auch für Ältere, die sozusagen im Übergang sind, ist ja Großdruck eine ganz wichtige Geschichte. Ja.
Was bedeutet Großdruck in Punkt ausgedrückt? Habe ich da auch noch eine Chance?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Ausprobieren, aber
Ja.
es sind, was haben wir denn gemacht jetzt? 17 Punkt? Es ist auch
Nee,
wirklich,
reicht
wirklich,
nicht.
es ist,
Reicht nicht.
ich muss jetzt lügen. Sehen Sie, jetzt haben Sie mich
Okay.
erwischt.
Ach,
Die,
mache ich gerne.
Ich glaube, es ist, also wir hatten auch mal diskutiert, ob wir sogar bis 22 Punkt hochgehen. Wir haben jedenfalls eine Größe uns entschieden und wir haben uns an die Kollegen in der Schweiz, in der SBS angelehnt, die das auch mit viel Erfahrungen machen. Und deshalb gibt es, also das ist aber wirklich Großdruck für sehbehinderte Leute. Das sieht auch so wie Großdruck aus. Ist trotzdem sehr schick gesetzt und kann eben auch bei uns kostenfrei ausgeliehen werden.
Toll. Ich oute mich mal, ich bin Hörer Ihrer Bibliothek
Freut
seit
mich.
3 Jahren. Ja, seit 3 Jahren. Ich bin also seit 3 Jahren stark sehbehindert und ich habe früher hier unsere Landesbibliothek benutzt und habe ganz viel gelesen und war völlig niedergeschlagen, dass es nicht gibt, bis mir jemand gesagt hat, schau mal bei Medibus und dann fangen wir an, dich durch die Bibliotheken zu hören. Da hast du dein ganzes Leben noch lang genug zu hören und das stimmt. Also
Wir
es
haben
ist einfach toll.
70.000 Titel. Ja,
Ja.
70.000 Titel inzwischen, das ist eine Stange. Ne?
Ja, kann man nicht mehr hören. Schafft man nicht.
Das schaffen wir nicht mehr.
Nee, sind wir schon zu
Kommen ja auch
alt.
ständig welche dazu.
Okay. Gut, ich übernehme mal jetzt den Start des dritten Teils. Wir werden Ihnen, Herr Professor Kalitsch, im Wechsel immer wieder eine Frage stellen. Ich fange mal an, am 22. Juni 2025, also in wenigen Monaten. Auf diesen Tag müssen sich alle oder ja doch alle Unternehmen in ganz Europa einstellen. Da gilt nämlich die vollständige Umsetzung des European Accessibility Acts, EAA. Und meine Frage ist, was bedeutet dieses Datum in Europa für bestimmte Dienstleistungen und Produkte? Und was bedeutet es konkret in Bezug auf das Lesen Menschen mit Seheinschränkungen?
Wie viel Zeit habe ich jetzt? 2 Stunden oder
Ah,
so?
nee, nee. Wir haken nach. Wir haken nach. Es soll ja nicht ein Monolog werden.
Wir machen einen Aufschlag. Und
Yep.
wenn man über European Accessibility Act als solches erst schon mal stolpert, dann kann man über das deutsche Wort dieses Gesetzes noch viel mehr stolpern. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das tut ja richtig weh, wenn man sowas ausspricht.
Oha.
Aber wir haben uns da inzwischen dran gewöhnt und das Datum ist der 28.06. übrigens, 2025. Und nun ist
Danke.
es so, ich will erst mal sagen, es betrifft jetzt ganz viele Dinge, die für uns blinde, sehbehinderte Menschen sehr nützlich sind, weil die Barrierefreiheit verbessert werden soll. Zum Beispiel von Bankautomaten, von Zahlungssystemen, von Zugang im Online-Bereich, von Geschichten, wenn man seine Bankgeschäfte erledigen möchte oder Informationsterminals nutzt oder öffentlicher Nahverkehr, auch die Verpflichtung, dort barrierefreie Angebote zu unterbreiten. Und weil wir ja über Bücher und über Wissenszugang reden, da ist genau das für uns natürlich hier in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, weil die Verlage und auch die, die diese Bücher dann verkaufen, angehalten sind oder verpflichtet sind, ihre Literaturangebote, hier muss man sagen, einschränkend sagen, die E-Books, die digitalen Publikationen barrierefrei anzubieten. Da kann man lange drüber nachdenken, was ist das barrierefrei? Aber Fakt ist, dass die Verlage dazu verpflichtet sind und eben auch die Verkaufswege. Also auch wenn man einen Webshop dann bei einem Verlag benutzt, muss der eben auch barrierefrei sein.
Okay.
Ja, konkret, was ändert sich dann für die Veröffentlichung von Büchern? Geht es da um die Einheitlichkeit von Formaten oder für mich als Laie, worauf muss ich mich da einstellen?
Na gut, worauf wir uns als Laien da einstellen müssen oder als Nutzer an oder als Käufer dran auf einstellen, das wird sich so ein bisschen zeigen. Das ist jetzt schwierig vorherzusagen. Aber ich will mal anfangen damit, dass wir vor 3, 4 Jahren schon auf die Verlagswelt zugegangen sind. Die sind ja zusammengeschlossen als Börsenverein des deutschen Buchhandels und Medibus. Und wir sind zu denen gegangen und haben gesagt, hier, ihr wisst doch, das kommt doch das Gesetz. Ja, das haben wir schon gehört. Und lasst uns doch zusammen überlegen, wie wir das jetzt über die nächsten Jahre vorbereiten, die Umsetzung dieses Gesetzes. Und da war der Börsenverein sehr dankbar und wir haben eine sogenannte Taskforce gegründet. Ich glaube, das war schon 2018 und haben ganz fleißig an diesem Thema gemeinsam gearbeitet. Was wir da gemacht haben, kann ich gleich erklären. Es ging und geht natürlich auch heute noch darum, erstmal zu sensibilisieren, die Verlagswelt darauf vorzubereiten, was ist denn das, ein barrierefreies E-Book? Und wie nutzt denn jetzt auch ein seheingeschränkter Mensch dieses barrierefreie E-Book? Und wie kann ich als Verlag oder als Dienstleister überhaupt barrierefreie E-Books herstellen? Aus meiner normalen, regulären E-Book-Produktion, denn die haben ja alle schon Bücher produziert. Und viele haben sich da auf dieses leidige Format PDF immer sehr gestützt, weil das halt sehr einfach für die Verlage ist. Das sieht dann alles schick aus am Bildschirm, aber wehe, es soll auf dem Handy angezeigt werden oder es soll ein Screenreader vorlesen, dann ist es beim PDF meistens sehr, sehr schwierig. Und so haben wir halt eine Arbeitsgruppe oder mehrere Arbeitsgruppen dieser Taskforce gehabt. Die einen haben sich um das Thema PDF gekümmert, eine Gruppe hat sich darum gekümmert, dieses sogenannte EPUB-3-Format, da kommen wir noch gleich nochmal dazu, wie muss ich ein Buch aufbauen oder herstellen, wenn es barrierefrei sein soll in diesem Format. Und es gibt auch, wie muss ein Webshop zum Beispiel gestaltet sein, damit er barrierefrei ist. Und diese Arbeitsgruppen haben längere Richtlinien und Dokumentationen erarbeitet, die Verlagswelt und wir, Medibus, mit denen gemeinsam. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass wir Seminare durchgeführt haben und auch heute noch viele Veranstaltungen haben, wo wir quasi die Leute schulen, sensibilisieren, schulen, mitnehmen und den Verlagen quasi auch unter die Arme greifen, wenn sie Unterstützung brauchen und die suchen. Und viele der Verlage sind in den letzten Jahren wirklich losmarschiert und haben sich diesem Thema angenommen. Und es wird so sein, glaube ich, auch gerade, dass die großen Belletristikverlage sehr viele Angebote machen werden. Es gibt Ausnahmeregelung für kleine Verlage, die jetzt nicht so schnell da in die Bütt genommen werden, aber es wird ganz, ganz viel barrierefreie E-Books geben, die man dann in der zweiten Hälfte dieses Jahres quasi auch kaufen wird bei den Verlagen. Und wie sich das dann abzeichnet, muss sich natürlich entwickeln, werden wir erleben. Aber es ist natürlich eine gigantische Revolution für uns Menschen mit Seheinschränkungen, weil wir wirklich dann off the shelf, also das Produkt kaufen können und es ist schon barrierefrei. Ich kann es in mein Smartphone stecken oder ich kann es an meinem PC mir vorlesen lassen oder auch auf der Braillezeile lesen. Das ist ja auch eine tolle Sache.
Cool. Ändert sich jetzt dadurch die komplette Buchproduktion oder geht es, ist es sozusagen ein Teil, was man extra macht? Weil immer alles, was extra macht, ist, hat ja die Gefahr, dass es dann irgendwann wegen Kostengründen eingestellt wird.
Genau, erstmal ist es gut, dass es ein Gesetz dafür gibt. Deshalb können die nicht so ohne weiteres sich nur hinter Kosten verstecken. Aber natürlich ist hier Nutzen und Aufwand auch abzuwägen. Und da gibt es auch so Klauseln, dass die Verlage natürlich auch sagen können, wenn der Aufwand zu hoch ist, nehmen wir mal ein Graphic Novel, also eine Bildergeschichte, die jetzt barrierefrei umzusetzen, ist natürlich nicht so ohne weiteres möglich, ne? Aber bleiben wir mal bei diesem konkreten Thema der Herstellung. Und das ist nämlich das Spannende, dass dieses Format, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, es quasi wie im Internet ermöglicht, dass ich eine Struktur eines Buches definiere, indem ich sage, es gibt Kapitel, es gibt Unterkapitel, es gibt vielleicht auch Tabellen und Abbildungen in dem Buch. Und ich kann jetzt diese einzelnen Elemente des Buches mit meiner Lesesoftware anspringen und ich kann sie am Bildschirm auch Kontraste verändern, ich kann die Farben verändern, die Größenverhältnisse ändern. Also das nennt man dann strukturiertes Dokumentenformat. Das ist wie im Internet. Der Browser im Internet, da kommt es ja auch auf Smartphone und auf großen Bildschirmen und so. Das wird ja alles immer wunderbar angepasst an die Verhältnisse, mit welcher Software man dieses Produkt dann lesen kann oder sich vorlesen lässt. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt für die Verlage. Das ist auch von Mehrwert, nicht nur für uns sinneseingeschränkte Personen, sondern es ist auch von Mehrwert für jedermann, weil der Verlag kann damit sagen, mein Buch spielt auf jedem Reader. Es ist flexibel einsetzbar. Du kannst es kaufen und es ist auf welcher Plattform auch immer für dich anwendbar. Und dafür muss der Verlag bestimmte Vorkehrungen in seinen Produktionsabläufen treffen. Das ist am Anfang aufwendig, aber letztendlich ist es von Mehrwert für den Verlag und es ist von Mehrwert für auch seine Käufer.
Das heißt also, mit diesem neuen Format muss ich mir kein neues Gerät kaufen, weil es jetzt ein neues Format ist und
Ja, man muss natürlich sicherlich moderne Geräte nutzen. Es ist immer da, wann muss man sich ein neues Gerät kaufen? Da sorgt die Industrie schon dafür, dass man sich immer was Neues kaufen muss, weil sie sich da neue Features einfallen lassen. Aber bleiben wir mal bei unserem Thema. Es gibt dann zum Beispiel die App, die heißt Easy Reader. Die kostet nichts, die gibt es auf jeder Plattform. Und da kann ich ein E-Pub-Buch reinstecken und mir vorlesen lassen, kann es auch auf dem Bildschirm anzeigen lassen oder mit der Braillezeile lesen. So. Und auch wenn ich auf anderen, also auf allen möglichen Tablets oder Smartphones, sollte das eigentlich funktionieren. Ja.
Und also die Zugänglichkeit ist offenbar eben sehr gut und eine Vielseitigkeit der auch Manipulierbarkeit des Erscheinungsbildes. Gibt es die Inhalte betreffende Vorteile dieses Formats? Gibt es da Dinge, die dann innerhalb dieses Formats besonders spannend sind für mich als Leser oder sein können?
Naja, wenn das umgesetzte Versionen sind, dass man zum Beispiel eine barrierefreie Fassung eines Buches hat, wo auch Bilder drin sind, dass die Bildbeschreibungen integriert sind, das ist ja schon von Wert, dass man sowas dann auch die Bildbeschreibung bekommt. Ich will nochmal zurückgreifen auf das Thema. Es gibt ja auch Tolino und andere kommerzielle E-Book-Reader, die müssen auch barrierefrei gestaltet werden und da wird es also auch Entwicklungen geben. So gesehen wird man natürlich sich auch immer mal neue Geräte kaufen müssen, aber es wird dann so sein, dass in der Zukunft doch auf ein breites Angebot von zugänglichen Geräten und Angeboten dann auch da sein wird.
Super.
Wenn wir jetzt schon gerade bei den gängigen E-Book-Readern sind, wie Pocketbook, Kindle, Tolino, dann sollten die neuesten Bücher einfach darauf laufen und zwar für mich auch vorgelesen laufen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es hängt natürlich immer wieder im Einzelfall davon ab. Es gibt ja zum Beispiel diese einfachen Book, diese White Paper Bücher oder Reader, die keine Sprachausgabe eingebaut haben. Die können natürlich dann Ihnen das nicht vorlesen. Aber es gibt dann das Tablet, was 50 oder 100 € mehr kostet, von der Generation, und da kann man es sich dann vorlesen lassen. Die Kindle-App ist ja ein Angebot seitens Amazon. Die sind natürlich auch angehalten, ihre Inhalte, die du bei ihnen kaufen kannst, dass man die dann eben auch vorgelesen bekommt. Das geht übrigens jetzt auch schon, ne? Dass man auf Kindle sich Bücher vorlesen lassen kann. Und auch Tolino, da wird es sicherlich auch bald Geräte geben, die sowohl keine Sprachausgabe haben, die sehr einfach sind in ihrer Handhabung und dann nur visuell den Inhalt wiedergeben, aber auch Geräte geben, die mit Sprachausgabe ausgestattet sind. Das muss man dann im Einzelfall natürlich checken und ausprobieren.
Darf ich gleich noch eine Frage nachschieben?
Ja, klar.
Macht das neue DESI-Format dann, macht das neue Format das DESI-Format dann überflüssig? Oder wird es weiterhin die Aufwand geben, sozusagen Bücher einzusprechen?
Ja, eine spannende Frage. Gut, jetzt haben Sie zwei Fragen gestellt. Sie haben einmal gesagt, wird es weiterhin Sinn machen, Bücher einzusprechen?
Ja.
Und wird es DESI und EPUB, wie werden die sich miteinander verhalten? Also erstmal, natürlich ist es ja so, wir können als DESI-Bibliotheken ja auch Titel übernehmen aus der kommerziellen Buchwelt und tun das auch inzwischen und bereiten die dann im DESI-Format schön barrierefrei für unsere Nutzerinnen und Nutzer auf. Das ist natürlich klasse. Dadurch haben wir auch die ganzen Bestseller und so sehr, sehr schnell im Angebot. Deshalb unbedingt bei uns Mitglied werden. Das gibt nichts. Aber billiger kriegt man es nicht, weil es kostet ja nichts und es ist trotzdem ganz viel wert. Also, wenn man jetzt zu den Aufsprachen nochmal was sagt, ich bin der Meinung, dass es weiterhin Aufsprachen noch viele Jahre geben wird, weil die KI-Stimmen, die sind super, die machen tolle Sachen, aber um einen schicken Roman einzusprechen, das wird schon noch eine Weile dauern. Aber ich sehe natürlich bei den KI-Stimmen ganz tolle Vorteile darin, wenn man Sachbücher, die man schnell umsetzen möchte, wo man nicht einen Sprecher hinsetzen möchte, der dort 500 Seiten Fachbuch irgendwie versuchen soll vorzulesen, wenn man das dem Automaten übergibt, wäre das natürlich eine tolle Sache. Ja. Das ist also erstmal, und wir sehen auch natürlich ganz viele Hörbücher, die hier abgefragt werden von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Bei uns im sächsischen Umfeld, da erscheint dann was von der Fußballmannschaft X oder man hat Interesse an einer bestimmten, weiß ich nicht, Ernährungsweise oder an einem bestimmten Kochbuch oder einer Reiseführer von einem kleinen Bereich. Den wird man als kommerzielles Hörbuch niemals bekommen, weil das macht kein Verlag, das lohnt sich für den nicht. Ne? Aber wir lesen es dann halt auch für die Leute, weil wir sagen, wir wollen diese Informationen ja zugänglich machen. Also es wird die Kombi geben, es wird gut eingesprochene Hörbücher weitergeben und sicherlich auch immer mehr auch so mit synthetischer Stimme gesprochene, gerade im Sachbuchbereich, Zeitschriften kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Und darf ich jetzt auf das zweite Thema noch eingehen? Das ist
Na klar.
die Frage mit DAISY und E-Book, also ja, EPUB. Ja, das Schicke ist ja mit dem EPUB-Buch, dass man genau damit sehr, sehr schnell erstmal etwas anbieten kann, weil ich habe dieses Buch, das ist wie eine Webseite letztendlich, so eine schöne Struktur und auf meinem Screen. Wenn ich ein Handy benutze, dann habe ich ja zum Beispiel da schon Voice-Over oder Talkback drauflaufen. Und dann kann ich mir das auch vorlesen lassen. Das E-Book wird seinen eigenen Wert haben und man wird natürlich in der großen Vielfalt letztendlich da die Inhalte lesen können. Es gibt zum Beispiel so Ideen, die finde ich klasse, diese E-Books zu kombinieren mit gut eingesprochenen Büchern. Das heißt, gerade im Kinderbuchbereich, wo man die jungen Menschen natürlich ans Lesen und ans Hören locken möchte, dass man synchronisiert, der gute Sprecher und das gute E-Book, was am Bildschirm dann angezeigt wird, solche sogenannte Texthörbücher. Ich glaube, solche Experimente werden wir in den nächsten Jahren machen, solche Angebote dazu unterbreiten. Damit kombinieren wir, sage ich mal, die Vorteile von DAISY Hörbuch und E-Book. Und da sehe ich natürlich die meisten Potenziale drin.
Ja, wenn wir schon so etwas begonnen haben, in die Zukunft zu schauen, hätte ich dann nochmal die Frage, was erwarten Sie, Professor Kalisch, denn dann auch in der weiteren Zukunft an vielleicht auch Entwicklungssprüngen, die aus ihrer Sicht wahrscheinlich sind, die für uns Sehbehinderte und blinde Menschen einen dramatischen Vorteil böten.
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, ob die Sie mich da festnageln wollen. Und da lasse ich mich
Nein, ich
lieber
will sie nicht
nur.
festnageln. Aber ein bisschen Hoffnung geben.
Da lasse ich mich nur vorsichtig darauf ein, weil es sehr schwierig ist. Wenn man mir 2005 gesagt hätte, dass ich 2 Jahre später auf einer Glasscheibe herumtatschen werde und dann mir die ganze Welt auf einem Smartphone zu Füßen liegt, hätte ich das nicht geglaubt. Ja? Es werden Dinge kommen, die wir vielleicht heute noch gar nicht so. Aber ein paar Ideen habe ich auf jeden Fall und die kann ich gerne hier aus meiner Sicht natürlich darstellen. Erstens, wir arbeiten Medibus ja in unserer Plattform. Wir modernisieren unseren Zentralkatalog und wir werden ab März dann E-Books und auch Braillebücher zum Download anbieten. Das machen die Kollegen aus Marburg und wir aus Leipzig gemeinsam. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Und dieses Thema wird ausgebaut. Wir werden an dem Thema E-Books noch stärker dranbleiben und werden viele, viele E-Books auf diese Art und Weise zugänglich machen. Und wir werden, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema der Zukunft, auch beraten, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer auch Hinweise bekommen, welche Player sind oder Reader sind besonders gut geeignet. Oder wo gibt es denn die Bücher? Wo kann man die denn runterladen? Oder wenn ich ein technisches Problem habe und ich komme nicht weiter, hilft mir dann jemand? Ja, so dass,
Ich
also
sage jetzt
wir,
mal hier mitten rein, wichtig, wichtig, wichtig.
genau, also diese Hörerberatung, Nutzerberatung, das ist für uns ein Riesenthema. Das ist es auch jetzt schon immer bei Daisy gewesen, aber das wird natürlich nochmal schwieriger, weil ich jetzt auf 5 Plattformen und auf was weiß ich, auf allen möglichen Möglichkeiten hier auch Fehler machen kann oder die Technik eben auch mich manchmal ganz schön nervt. Also Beratung, Angebote schaffen, Beratung schaffen. Dann hatten wir vorhin schon mal so angedeutet, dieses Thema mit KI-Stimmen zu arbeiten, also mit diesen Generated Voices. Das ist natürlich spannend, weil man da viel schneller, sehr schön aufbereitet, dann auch Sachfachbücher, Zeitschriften in einem Maße vielleicht zugänglich machen kann, wie wir es uns heute eben noch nicht so richtig vorstellen können, aber uns wünschen. Also mir fallen bestimmt 3, 4 Zeitschriften ein, die monatlich erscheinen, wo ich niemanden habe, der mir die vorliest. Und wenn ich die quasi auf diese Art und Weise lesen könnte, da wäre ich begeistert. Ich bin so Musikfan und Rolling Stone zum Beispiel, eine Zeitung oder Melody Maker oder was auch immer. Also warum kann ich die nicht lesen? Die sind derzeit nicht da. So. Und der andere, das interessiert sich dann vielleicht für Gartenbau oder für, also gibt es ja Millionen an Zeitschriften auf dem Markt. Millionen nicht, aber Tausende. Und das ist auch ein ganz spannendes Feld. Und dann geht es natürlich um die Bildung, um das Thema Zugang zu Fach- und Sachbuch. Da stecken ganz viele harte Nüsse drin. Also zum Beispiel, wie man Mathematik hörbar macht und auf der Braillezeile anzeigt, wie man komplexe Mathematik, Physik, Lernbücher für den Bildungsbereich zugänglich macht. Und noch ein Feld will ich nennen: tastbare Abbildungen, sich zum Beispiel bildhafte Vorstellungen zu verschaffen. Es wird Braillezeilen geben, die nicht nur aus einer Zeile bestehen, sondern aus mehreren Zeilen, wo man dann kleine Bilder integrieren kann, um den Satz des Pythagoras zum Beispiel auch zum Ertasten anzubieten.
Spannend.
Ich habe
Prima,
noch ich
gut.
hab einen Wunsch. Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine echt funktionierende lesende Brille gibt oder ein lesendes Objekt, was ich sozusagen immer mit mir rumschleppen kann, damit ich diese ganzen Zwischenschritte, über die wir jetzt sprechen, IPA, blablabla, eigentlich müsste doch OCR sich auch weiterentwickeln können. Was glauben Sie denn da?
Also, Sie reden da natürlich auch von dieser bestimmten Brille, die mit O anfängt und in Israel entwickelt wurde und jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird, weil es offensichtlich für die Firma nicht mehr interessant ist. Ich bin da völlig bei Ihnen, dass diese Technologie uns massiv noch neue Felder ermöglichen wird. Es gibt jetzt schon mit Be My Eyes und mit, wie heißt das andere, Seeing AI, so Lösungen auf den Smartphones, wo ich sage, da bleibt mir der Mund offen stehen, was da geht, weil dann lege ich mir mein T-Shirt hin und sagt er mir, das ist ein blaues T-Shirt, dann frage ich, ist das T-Shirt sauber? Und dann sagt er, ja, es sind keine Flecken drin oder es ist ein Fleck drin. Also Das sind Anfänge von Dingen, wo wir merken, dass diese KI-Systeme lernen können und uns, sag ich mal, als nicht sehende oder sehr eingeschränkten Menschen sehr helfen können. Oder ich stehe vor einem Klingelschild und da sind 10 Knöpfe dran und ich will eben gerne zu Lisbeth Krause und dann kann ich eben gucken, ich weiß, die wohnt oben, dann halte ich gucke ich mit meinem Glasses oder mit meinem Smartphone eben und finde dann die Lisbeth. Ich kann mir vorstellen, dass es auch, wenn es natürlich wie bei Geordi LaForge vom Enterprise, kennen wir ja alle, ne, wenn es da, das wäre natürlich am coolsten, dass man das nicht mehr in der Hand halten muss, weil mit dem Handy in der Hand ist natürlich ein bisschen nervig noch, aber da bin ich 100% davon überzeugt, dass wir da in 5 Jahren super Lösungen sehen werden. Ob es
Wow,
nun
ich
6
freue mich.
sind oder, ja, vielleicht dauert es aber auch 10, ich weiß es nicht. Und ich träume ja auch von den selbstfahrenden Autos, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, überhaupt nicht. Okay, aber das sind so die. Also Technik macht ja ganz, ganz viel möglich und Sie merken es ja auch. Ich bin ja auch Informatiker und da bin ich natürlich auch positiv der Technik gegenüber. Aber ich sehe natürlich auch immense Risiken und Probleme und Sorgen, die uns das Zeug ja auch macht. Die Abhängigkeit zu diesen großen Konzernen, das ist ja etwas, was auch seine Kehrseiten hat. Das will ich hier nicht unerwähnt lassen.
Also mein Problem ist halt mit diesen KIs, dass sie im kleinen Bereich, also so wie T-Shirt oder Ansage oder Displays und so, macht sie super. Aber ich stehe mit anderen Leuten im Museum und lass mir vorlesen, was auf der Tafel steht. Und dann fängt die an zu fantasieren.
Das kann ich mir vorstellen. Ja,
Sie
natürlich, weil sie
erzählt
noch gar
nicht
nicht.
das, ja, sie erzählt nicht das, was da steht. Das ist natürlich ärgerlich.
Sie denkt eben nicht, sie ist eben dort abhängig und versucht dann irgendwas herauszuinterpretieren. Das bei weitem, die hat ja kein Kontextverständnis und die hat das, wenn sie ein Kontextverständnis wie ein Mensch hätte, aha, du bist hier im Museum, du willst da drüben eine Schrifttafel, da ist doch logisch, dass der Mensch das halt vorliest, aber so klug ist leider die KI und da braucht sie auch, glaube ich, noch eine ganze Weile, bis sie das mal kann.
Okay, vielen
Aber
Dank.
man kann dann vielleicht mit Gesten oder so, das geht ja auch schon bei der Brille mit O, hat man im Ansetzen das ja auch schon gehabt, ein bisschen. Aber wenn ich als Blinder nicht drauf zeigen kann, ist es auch wieder Mist.
Hilft ja nicht.
Das war für mich auch immer ein Kritikpunkt, weshalb ich gesagt habe, ich finde das nicht fair, dass man versucht hat, diese Brille so mit Macht in den Leuten einzureden, dass das Problem, alle ihre Probleme löst. Das hat es ja mitnichten.
Prima. Gut, Professor Kalisch, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich interessanten und spannenden Ausführungen. Ich denke, für unsere Hörer, für die, die noch nicht Kontakt zum Zentrum in Leipzig hatten, können in den Shownotes die Links aufrufen und sich dort anmelden und weitere Informationen erhalten, wie sie Kontakt bekommen können, um Bücher auszuleihen. Wir haben auch gesehen und gehört, gesehen im Geiste, dass sich technisch sehr viel tut, sehr viel mehr neue Möglichkeiten gibt, aber eben auch, und das war uns auch ganz wichtig zu hören, dass mit den vielen neuen Möglichkeiten das nicht gleich bedeutet, dass meine altgewohnten, zum Beispiel Daisy Player mit CD, deswegen verschwinden. Nein, ich muss nicht darauf verzichten. Es wird das parallel dazu auch immer noch lange Zeit geben. Und noch wichtiger bei Erkundung der vielen neuen Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, technisch, dass mir da Hilfestellung gegeben wird, dass ich Rat einholen kann, um mich dann in dieser auch dort komplexer werdenden Welt besser zurechtzufinden. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich, dass ich Gelegenheit hatte, unser Haus vorzustellen und so ein paar Visionen mit Ihnen zu teilen und freue mich sehr. Und wie gesagt, es ist ziemlich einfach, bei uns Mitglied zu werden. Bibliothek@dzblesen.de und es gibt Shownotes. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie uns nachfragen und Interesse haben. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Auch die anderen Medibus-Bibliotheken, will ich hier ganz klar sagen, machen alle einen super Job und wir arbeiten da toll zusammen. Herzlichen Dank für das Gespräch und es hat mich selber auch ja, positiv berührt. Danke.
Ja,
Dankeschön.
gerne. Ja,
Tschüss.
danke. Tschüss.
Oh, das waren spannende etwas mehr als 30 Minuten mit Professor Kalisch. Jetzt in der Hausmeisterei geht es um ein Rätsel. Wir schauen auf die Auflösung des letzten Rätsels. Unser Geräuschrätsel wurde leider nicht gelöst. Das Zischen der Streichhölzer beim Anstreichen und das Ausblasen hinterher aus der letzten Episode wurden nicht geraten. War es zu schwer? Wir freuen uns jedenfalls auf Rückmeldung und aber es gibt ein neues Geräusch. Und dieses neue Geräusch entführt uns in eine ganz andere Welt, aber hören Sie selbst.
Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Platform 1, please board the train. The doors close automatically. Please take care while the train is departing.
erkannt. Ich jedenfalls habe dieses Geräusch schon sehr oft gehört. Mal sehen, wie dieses Rätsel läuft. Wenn Sie das Geräusch erkannt haben und einen schicken, nachhaltigen Thermobecher für Ihren heißen Tee oder Kaffee gewinnen wollen, dann schreiben Sie uns Ihre Lösung unter podcast@sehenimalter.org. Alles klein und zusammengeschrieben. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über jede persönliche Empfehlung, jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts. Alles bringt Reichweite, damit noch mehr blinde und sehbehinderte Menschen unsere interessanten Infos finden können. Selbstverständlich können Sie über diese E-Mail-Adresse auch Kritik und Lob sowie Anregungen jeder Art zum Podcast senden. Vielen Dank fürs Zuhören und gehen Sie wählen, bestimmen Sie den Weg unserer Demokratie mit und bleiben Sie uns weiterhin gewogen, bis es im März wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.